Hallo, leg dich auf deinen Rücken. Die Beine ausgestreckt sind in einem angenehmen Abstand voneinander, die Arme neben deinem Körper. Nimm am besten deine Brille ab und schließ deine Augen. Beobachte, wie dein Kontakt mit dem Boden ist, wie liegen deine Fersen auf, wie die Waden. Vergleiche die rechte und die linke Seite, irgendwelche augenfälligen Unterschiede. Ein Bein ein bisschen mehr nach außen gedreht als das andere. Wie liegt dein Becken auf der rechten und linken Seite? Ist eine Gesäßhälfte flacher auf dem Boden, tiefer als die andere? Wie ist der Kontakt deines Brustkorbs mit dem Boden auf der rechten und linken Seite? Kannst du einzelne Rippen spüren im Kontakt mit dem Boden? Wie und wo liegt dein rechtes Schulterblatt und dein linkes Schulterblatt auf? Wie weit sind die Schulterblätter entfernt von der Wirbelsäule? Kannst du die gleich deutlich spüren, die beiden Schulterblätter? Und wie ist der Kontakt deines Kopfes mit dem Boden? An welcher Stelle deines Hinterkopfes liegt das Gewicht deines Schädels auf? Ist die groß, ist die klein die Stelle? Ist die mittig oder ist sie ein bisschen nach links oder rechts? Und wander mal mit der Aufmerksamkeit zu deiner Körpervorderseite, zu deinem Brustbein und zu deinen Schlüsselbeinen, die beide auf der rechten und linken Seite direkt mit dem Brustbein verbunden sind. Und man kann, wenn man sich die Funktionsweise unseres Körpers betrachtet, den wir diese Stelle auch als den Beginn unserer Arme ansehen. Also dieses Gelenk zwischen dem Brustbein und den Schlüsselbeinen auf der rechten und linken Seite. Schau dir vielleicht erstmal die rechte Seite an, das rechte Schlüsselbein, das nach rechts außen geht. Das ist irgendwann einen vielleicht nicht ganz so deutlichen Übergang zum Schulterblatt auf der rechten Seite auch gibt, den oberen Anteil deines Schultergelenks, Stell dir vor, wie der rechte Oberarmknochen gelenkig mit diesen beiden oberen Teilen des Schultergelenks verbunden ist. Wie weit ist der Oberarm vom Brustkorb entfernt? Und wo hat dein rechter Ellbogen Kontakt mit dem Boden, wenn überhaupt? Wie liegt dein rechter Unterarm auf? Wie hast du deine Hand platziert? Sind die Fingerspitzen auf dem Boden oder der Handrücken oder die Handkante? Wohin zeigt deine Handfläche? Und wenn du nochmal von der Spitze deines Mittelfingers den Arm rauf verfolgst, bist du dieser Stelle, wo das Schlüsselbein auf das Brustbein stößt. Mach dir eine kleine mentale Aufnahme davon, wie du diesen Arm da platziert hast. Und dann wander rüber auf die linke Seite, zum linken Schlüsselbein, zum linken Schulterblatt, zum linken Oberarm, zum linken Ellbogen, der linke Unterarm, das linke Handgelenk und zu der linken Hand und vergleich nochmal, wie die linke Hand Kontakt mit dem Boden hat, dass die genauso platziert wie die rechte Hand oder liegt die etwas anders auf. Und die Fingerkuppen auf dem Boden, der Handrücken oder die Handkante. Liegen deine beiden Daumen auf der rechten und linken Seite gleich auf dem Boden auf? Wie weit sind diese Daumen von der Handfläche jeweils entfernt? Sind die ganz gestreckt oder sind die leicht gebeugt, die Daumen? Und dann lass die Augen geschlossen, aber bring deine Hände vors Gesicht, vielleicht in so einem Abstand, wie du vielleicht ein Buch lesen würdest, und verschränk deine Finger ineinander. Und beobachte einmal, wie du sie verschränkt hast. Und verschränk sie so, dass auch die Daumen aufeinander liegen. Und wenn es bequem ist, kannst du auch gerne die Ellbogen auf den Boden abstellen. Aber bring die Hand potenziell eher vors Gesicht. Versuch dann eine halbwegs angenehme Position zu finden. Und jetzt beweg den Daumen, der näher zu deinem Gesicht ist, hin und her. Und dass der auf dem darunter liegenden Daumen hin und her bewegt wird. Und beobachte einfach, wie sich das anfühlt. Einmal in dem Daumen, der die Bewegung macht, und dann in dem Daumen, der darunter liegt und die Bewegung spürt. Dann lass das sein und bewege den anderen Daumen, also der Daumen, der etwas weiter von deinem Gesicht entfernt ist, hin und her. Schau einfach, wie sich das anfühlt. Gibt es einen Daumen, den rechten oder den linken, der deutlicher in deiner Wahrnehmung ist? Wo das einfacher ist, wo du nicht groß drüber nachdenken musst, was du da tust. Und dann wechsel ab zwischen diesen beiden Bewegungen. Einmal den einen ein, zweimal hin und her, dann den anderen ein, zweimal hin und her. Hast du ein Gespür davon, wie weit diese Daumen von dir weg sind, von deinem Gesicht? Kannst du, obwohl du die Augen geschlossen hast, dir diese Bewegung vorstellen, wie das aussieht? Und jetzt nochmal mit dem direkten Vergleich. Abwechselnd den rechten und linken Daumen hin und her bewegen. Welcher Daumen ist klarer? Welche Bewegung ist eindeutiger, einfacher? Und wenn du zwischen diesen beiden Bewegungen hin und her wechselst, was machen deine Augen? Obwohl die natürlich nach wie vor geschlossen sind, hast du das Gefühl, dass du den sich bewegenden Daumen anschaust? Versuch mal ganz bewusst den bewegenden Daumen mit deinen Augen zu verfolgen. Was genau passiert da? Ist das eine zweidimensionale Bewegung oder eine dreidimensionale Bewegung? Bleib bei dieser Bewegung mit dem Daumen und versuch die jetzt nur mit dem rechten Auge zu verfolgen. Und deine Augen sind nach wie vor geschlossen. Bleib weiter bei der Bewegung mit den Daumen abwechselnd und versuch nur das linke Auge zu benutzen, um die Bewegung zu verfolgen. Ist das möglich? Und so wie du wahrscheinlich gerade festgestellt hast, dass ein Daumen ein bisschen klarer ist in deiner Vorstellung, ist auch ein Auge klarer in deiner Vorstellung? Lass es alles sein, leg die Hände wieder neben den Körper und ruh dich im Moment aus. Beobachte, wie du jetzt deine Hände hingelegt hast, das ist anders als zu Beginn. Und wo sind deine Daumen jetzt? Wie weit sind die von der Handfläche jeweils entfernt? Wie weit sind die Daumen von deinem Becken entfernt? Wie weit sind die gegebenenfalls vom Boden entfernt? Kannst du eine klare räumliche Beziehung von deinem Daumen zu deinem Rest erstellen in deiner Vorstellung. Und wenn du nochmal diese Vorstellung von deinen Armen zurückverfolgst, jetzt von den Daumen über den Unterarm zum Ellbogen, Oberarm, Schultergelenk, Schlüsselbein, Brustbein. Ist das eine klare Verbindung von deinen Daumen zu diesem Gelenk zwischen Schlüsselbein und Brustbein? Falte nochmal die Hände vor dem Gesicht, genauso wie vorhin verschränken. Schau den rechten Daumen an, also ohne die Augen zu öffnen. Und lenk jetzt deine Aufmerksamkeit zum rechten kleinen Zeh. Und geh wieder zum rechten Daumen zurück. Und wechsel hin und her deine Aufmerksamkeit vom rechten Daumen zum rechten kleinen Zeh. Wieder zum rechten Daumen zurück. Wie machst du das? Machen deine Augen, wenn du in der Vorstellung vom rechten Daumen zum rechten kleinen Zeh wanderst? Und ist es ein Springen zwischen diesen beiden Punkten oder kannst du auch deinen Körper entlang wandern? Gibt es Stellen in dir auf dem Weg vom rechten Daumen zum rechten kleinen Zeh, die deutlicher sind als andere, die mehr ins Auge springen? Oder gibt es Bereiche, die vollkommen unklar sind? Und macht es einen Unterschied, ob du vom Daumen zum Zeh oder vom Zeh zum Daumen gehst in deiner Vorstellung? Gibt es irgendwo einen Bereich, der dir deine Aufmerksamkeit entschwindet und kannst du versuchen, deine Aufmerksamkeit da kurz anzuhalten, vielleicht nochmal bewusst zu schauen? Teile von dir, die du wirklich bewusst mit deinem Blick berühren kannst. Und dann lass es sein, leg die Arme neben den Körper und mach einen Moment Pause. Und beobachte, ob du einen Unterschied zwischen deiner rechten und linken Seite feststellen kannst. Rechte und linke Daumen, rechter und linker Arm, rechtes und linkes Bein, rechtes, linkes Auge, rechte, linke Körperhälfte. Und vielleicht ist es so, dass du sogar einen entscheidenden Unterschied merkst zwischen den beiden Seiten, was ja erstaunlich wäre, weil wir eigentlich gar nicht besonders viel gemacht haben. Was heißt es, seine Aufmerksamkeit irgendwo hinzuschicken? Wie physisch ist dieser Vorgang? Man kann interessante Unterscheidungen treffen zwischen einem Status, wo man einfach nur wach ist und aufmerksam oder wo man ein Bewusstsein hat oder wo man eine Bewusstheit entwickelt. Es gibt, ich habe ein bisschen hinterhergelesen, relativ viel verschiedene Auffassungen davon. Ich will ein bisschen was davon erzählen, wie Moshe Feldenkrais und auch die Feldenkrais-Methode mit diesen Begriffen sich auseinandergesetzt hat. Und die meisten Quellen dazu sind zwar ursprünglich auf Hebräisch oder auch auf Englisch, und deswegen muss ich so ein bisschen in die Worte reingehen. Wachsein kann man ja als to be awake übersetzen, Bewusstsein ist to be conscious, und Bewusstheit könnte man mit to be aware, Awareness übersetzen. Und die interessante Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Consciousness und Awareness? In der Feldenkrais-Methode ist Bewusstheit so eine Art Metabewusstsein. Also Bewusstheit lässt dich den Daumen so spüren, wie du ihn spürst. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie in der, bei der Meditation oder auch im Yoga oder bei Gurdjieff der Unterschied zwischen Consciousness und Awareness getroffen wird, das ist irgendwie ein anderer. Also da gibt es die Vorstellung, dass man sich, es gab so einen Vergleich zwischen zwei Statuen, zwei antiken ägyptischen Statuen oder auch einer buddhistischen Statue, wo ein Hund mit aufgerichteten Ohren da steht und seine ganze Körpersprache sagt, ich bin wach, ich bin aware, ich habe meine Ohren gespitzt und bekomme alles mit. Und die Vergleichsstatue dazu war ein Buddha, der mit geschlossenen Augen da sitzt und conscious ist. Und da ist das eigentlich eine fast umgedrehte Vorstellung davon zwischen Awareness und Consciousness. Bei Feldenkrais ist die Consciousness, also das, das Bewusstsein, eigentlich eher eine Unterstufe von der Bewusstheit. So die Awareness, die ja, so eine Art Meta-Bewusstsein ist. Und es geht bei der Feldenkrais-Methode ja darum, eigentlich bessere sensorische Fähigkeiten zu entwickeln, indem man sich so etwas Komisches anguckt, wie ich lenke meine Aufmerksamkeit von meinem rechten Daumen zu meinem rechten kleinen Zeh. Und die Idee, die daran anschließen würde, wäre zu gucken, irgendwie, wo stehe ich mir da selbst im Weg und wie kann ich meine Aufmerksamkeit so benutzen, um Sachen für mich klarer zu machen, auch in meiner Eigenwahrnehmung. Schau noch mal kurz, wo sich deine Daumen jetzt befinden. Und dann roll dich auf eine Seite und komm ins Sitzen. Und setz dich in eine Art Seitsitz, sodass dein rechtes Bein nach hinten zeigt und dein linker Fuß so irgendwo am rechten Oberschenkel, rechten Knie ist, sodass du halbwegs bequem sitzen kannst. Auf die linke Hand aufstützt. Und wo ist jetzt vorne für dich? Gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu betrachten? Man könnte einmal gucken, ist vorne da, wo das Brustbein hin zeigt? Ist vorne da, wo das Gesicht hinschaut? Oder sollte man das vielleicht viel zentraler im Körper ansiedeln, nämlich da, wo das Becken hinschaut. Und es gibt ja zwei relativ gut spürbare Knochen am Becken, die Darmbeinspitzen. Es gibt, wenn man sich so in die Hände in die Hüften stemmt, spürt man vielleicht mit den Zeigefingern den Darmbeinkamm, den relativ gut spürbaren Knochen des Beckens. Und wenn man dann ein bisschen nach vorne wandert, gibt es zwei wirklich so Punkte, die so ein bisschen hervorstechen, das sind die Darmbeinstachel. Und wenn man sich vorstellt, das sind Scheinwerfer von einem Auto, da wo diese Scheinwerfer jetzt hinleuchten, definieren wir jetzt mal vorne. So, da ist vorne. Das ist eine gar nicht so triviale Frage nach der Orientierung im Raum. Wo ist vorne, wo ist hinten? Und die wird da zum Beispiel interessant, wenn man, klar, das haben wir vorne definiert, kann man vielleicht sagen, genau das Gegenteil davon wäre hinten, heißt dann, die Mitte davon bin ich. Im Grunde die Frage davon, wie ist die Beziehung von uns selber zu unserer Umgebung? Heb mal deine rechte Hand an und halt sie vor dein Gesicht. Ohne die Augen zuzuhalten, dass du die einfach anschauen kannst, deine rechte Hand. Und du kannst die Hand, die Finger runterhängen lassen. Es ist eine in der Feldenkrais-Methode relativ häufig auftauchende Haltung, die so ein bisschen bekloppt erstmal aussieht. Und hat auch den eigentümlichen Namen toter Vogel, Dead Bird. Also stell dir vor, deine rechte Hand ist ein toter Vogel, der vor deinem Gesicht hängt, und häng ihn so vor dein Gesicht, dass du ihn ohne große muskuläre Anstrengung auch anschauen kannst. Und bring jetzt diesen toten Vogel, also deine Hand und den Kopf, gemeinsam nach links und wieder zurück. Zurück zur Mitte und wieder nach links und zurück zur Mitte. Bis wohin geht dein Blick nach links? Schau dir vielleicht an, wenn du nach links rüber gehst, ob es einen Punkt gibt an der Wand, den du dir merken kannst. Und geh noch ein paar Mal nach links und zur Mitte zurück. Und das nächste Mal bleib links und geh mit den Augen zurück nach rechts. Nur mit den Augen und wieder nach links zurück. Nur die Augen. Versuch den Kopf, das Gesicht. Du hast einen ganz guten Referenzpunkt einmal an der Wand und auch mit deiner Hand. Versuch wirklich nur die Augen nach rechts zu bewegen. Wieder nach links zurück. Und bring Kopf und Hand wieder zurück zur Mitte. Und bring nochmal beides nach links rüber. Und schau, wie weit du kommst. Das ist eine Veränderung im Radius. Und nochmal ein, zwei Mal zurück. Und dann mach eine Pause im Sitzen. Wie ist das mit der Aufmerksamkeit? Wenn ich zwei so Punkte sage, wie deine Augen und diese tote Vogelhand, hast du gemerkt, was in deinem Nacken passiert ist, in deinen Schulterblättern, in deiner Wirbelsäule? Oder war die Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit konzentriert? Und was genau von der Tätigkeit ist dir aufgefallen? Und dieser tote Vogel, der appelliert im Grunde an was ganz Basales in uns, nämlich dass ganz häufig unsere Bewegungen gekoppelt sind. Also wir nehmen eine visuelle Information mit unseren Augen wahr und verfolgen jetzt ein sich bewegendes Objekt, in diesem Fall halt diese Hand. Und dadurch entsteht eine gekoppelte Bewegung zwischen der Bewegung unserer Augen, der Bewegung unserer Halswirbelsäule, der Bewegung unseres Oberkörpers. Und wenn man jetzt noch so sitzt, gibt es noch eine ganze Menge Folgebewegungen, die damit zusammenhängen. Deine Hand ist ja gerade so ein bisschen fixiert auf dem Boden. Das heißt, der Brustkorb muss sich irgendwie um diesen Arm herum arrangieren. Und was man dann versuchen kann, was manchmal gar nicht so einfach ist, solche Sachen auch dann zu entkoppeln. Zum Beispiel jetzt gerade diese Bewegung war, wo du dich nach links rüber gedreht hast und dein Kopf deiner Hand gefolgt ist und wir dann sagen, jetzt bleib da mit dem Kopf und bring nur die Augen zurück. Nach rechts ist das erstmal sehr ungewohnt, weil wir es einfach gewohnt sind, die bewegen unsere Augen, setzen sozusagen die Initiative und alles andere folgt dem, diesen Telerezeptoren, die etwas wahrnehmen. Wenn man sagt irgendwie, lass alles andere da, wo es gerade ist und bewegt nur deine Telerezeptoren, deine Augen, das ist erstmal eine sehr ungewohnte Geschichte. Aber es eröffnet auch eine Menge Möglichkeiten in unseren Bewegungsabläufen und kann im Zweifelsfall auch wirklich dazu führen, dass wir nachher eine viel größere Bewegung machen und dass wir großartig was unternehmen mussten. Komm nochmal in diese Sitzposition, falls du nicht schon drin geblieben bist, also wieder Seitsitz, rechtes Bein hinten. Orientiere dich an das gleiche vorne wie vorhin, also schau, dass deine Scheinwerfer deiner Darmbeinstachel in die gleiche Richtung scheinen. Stütze dich wieder auf deine linke Hand auf, bring die rechte Hand wie einen toten Vogel vor dein Gesicht. Und bring Hand und Kopf nach links und wieder zurück. Und schau mal, was dir, wenn du diese Bewegung noch ein paar Mal wiederholst, auffällt. Wo ist deine Aufmerksamkeit? Ist die nur bei Kopf und Hand? Oder gibt es andere Teile, die dir auffallen? Vielleicht ist es nicht so angenehm, sich so lange auf dieser Hand aufzustützen, aber mal davon abgesehen, gibt es noch andere Bereiche von dir, wo du eine Bewegung wahrnimmst. Was macht dein Becken? Was macht die rechte Hälfte deines Beckens, wenn du dich nach links rüber drehst? Du merken, wie sich das anhebt, wie dein Sitzbein sich nach oben hebt, wieder zurück. Und ist das nur ein Anheben oder ist das vielleicht noch eine ganz andere Bewegung? Ist eine dreidimensionale Bewegung? Ist es ein Bogen, der beschrieben wird? Wenn das nächste Mal links bist, bleib da. Nicht ganz am Anschlag, sondern irgendwo so zwischen Anfang und Ende der Bewegung. Und dann heb jetzt mal bewusst nur deinen rechten Sitzbeinhöcker, den rechten Teil deines Beckens nach vorne und komm wieder zurück. Mach das eine Bewegung in deinem Kopf. Es ist möglich, diese Drehbewegung zwischen Gesicht und Hand auch vom Becken aus zu initiieren. Kannst du das sozusagen umdrehen, von dem ich folge einem toten Vogel mit meinen Augen hin zu, ich fange diese Bewegung aus meinem Becken aus an. Und dann dreh die Aufmerksamkeit wieder um, wieder auf Hand und Kopf in diese Drehbewegung und achte, ob sich die Bewegung durch diese kleine Akzentverschiebung vielleicht in der Qualität verändert hat. Ist sie größer geworden? Ist sie einfacher geworden? Fühlt es sich eleganter an? Und dann lass das sein, leg dich auf den Rücken und mach eine kleine Pause. Moshe Feldenkrais hat ja ein paar Bücher geschrieben. Eins hat den schönen Titel Die Entdeckung des Selbstverständlichen. Und das jetzt gerade ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie man, natürlich bewegen wir nicht nur die Hand und den Kopf, wenn wir uns nach links rüber drehen, sondern es ist natürlich ein Bewegungsablauf, der weit mehr bewegt als nur diese beiden Teile. Aber es ist auch natürlich so, dass man nicht immer kompletto sich dessen bewusst ist. Und es hat so ein bisschen auch mit unserer Tendenz zu tun, unsere Aufmerksamkeit in eigentlich wirklich wenige, aber auch immer die gleichen Teile unseres Körpers zu lenken. Also ganz angefangen haben wir ja mit einer Bewegung in den Daumen. Und unsere Daumen sind ganz zentrale Teile, die uns natürlich auch eine Menge ermöglichen. Also viel unserer Evolution hat schon damit zu tun, dass wir unsere Daumen gegen unsere Handfläche hin bewegen können. Und viel unserer Wahrnehmung im Laufe eines Tages hat auch sehr viel damit zu tun, was wir mit unseren Daumen tun, was wir damit spüren, was wir damit bewerkstelligen können. Und häufig ist es auch ein ganz eindeutig Unterschied zwischen der dominanten Hand und der nicht dominanten Hand, wie klar der Daumen in unserem Bewusstsein besetzt ist. Und gleiches gilt für unsere Augen. Ganz viel, wenn wir sehen können, in unserer Wahrnehmung hat einen visuellen Ursprung. Und aber auch selbst wenn wir die Augen geschlossen haben, wie jetzt zu Beginn dieser Lektion, ist ganz zentral in unserer Eigenwahrnehmung, was unsere Augen tun. Und häufig ist es so, dass wir unsere Körpermitte, also zum Beispiel das Becken oder auch unsere Rumpfmuskulatur, mit deutlich weniger Aufmerksamkeit berücksichtigen und man erstmal wirklich so eine Aufmerksamkeit auch dahin lenken muss und sagen muss, jetzt achte doch mal darauf, was machst du eigentlich gerade mit deinem Becken? Und man kann tatsächlich eine Verbesserung von Bewegungen durch solche Techniken auch bewerkstelligen, indem man einfach die Aufmerksamkeit mal gerade verschiebt und schaut, was mache ich eigentlich, während ich hier rüber schaue mit meiner Körpermitte. Das ist eines der ja, sehr grundlegenden Prinzipien bei Feldenkrais, der proximalen und distalen Umkehrung heißt das dann in der Fachsprache. Unsere distalen Körperteile, also die weiter von uns weg sind, wie zum Beispiel unsere Daumen und unsere proximalen Körperteile, die wirklich unsere Körpermitte betreffen, unseren Rumpf, unser Becken. Und es ist immer interessant, dann die Aufmerksamkeit so ein bisschen umzudrehen, von den Daumen weg hin zum Bauchnabel. liegen deine Daumen jetzt? Wie liegen deine Daumen jetzt? Wie weit sind sie von der Handfläche entfernt? Wie weit vom Becken? Wie klar sind sie gerade in deiner Wahrnehmung? Und dann komm wieder in den gleichen Seitsitz wie vorhin. Bring das rechte Bein nach hinten. Der linke Fuß in der Nähe deines rechten Knies, Oberschenkel, stützt dich auf die linke Hand auf. Bring die rechte Hand vor dein Gesicht, wie einen toten Vogel, und dreh dich nach links und wieder zurück und geh ein paar Mal hin und her. Und schau mal selber, wo du deine Aufmerksamkeit noch hinbringen könntest, abgesehen von deinem Becken. Was bewegt sich da noch mit? Und wie genau läuft diese Bewegung eigentlich ab? Ist, wenn du mit den Augen über die Hand hinweg gerade zum Horizont guckst, ist es eine gerade Linie, die du da beschreibst, oder ist es ein Bogen, den du durch den Raum machst? Ist ein Ende weiter oben als das andere von dieser Horizontlinie? Was für eine Bewegung muss zwischen deinem linken Arm, der auf dem Boden aufgestützt ist, und deinem Brustkorb passieren? Was für eine Bewegung muss dein Brustkorb machen, um diese Bewegung zu ermöglichen? Kannst du merken, dass sich der Abstand zwischen deinen Rippen auf der linken und auf der rechten Seite deines Brustkorbes während dieser Bewegung verändert? Könntest du vielleicht sogar bewusst den Abstand zwischen deinen Rippen auf der rechten und linken Seite deines Brustkorbs verändern, um die Bewegung etwas zu erleichtern, zu vergrößern? Bleib beim nächsten Mal auf halbem Wege zwischen Mitte und links stehen. Leg deine rechte Hand auf den Scheitelpunkt deines Kopfes einfach oben drauf. Und beschreib mit deinem Ellbogen so einen Bogen Richtung Zimmerdecke und Richtung Knie. Und schau nochmal, was mit deinen Rippen passiert. Kannst du dir den Brustkorb wie so eine Ziehharmonika vorstellen, beweglich ist. Auf der einen Seite zieht es auf der anderen Seite werden die Rippen zusammengedrückt. Dann bring noch mal die rechte Hand vors Gesicht und mach ein paar Mal die tote Vogelbewegung, nach links rüber drehen und wieder zurück und schau, ob sich was verändert hat. Die Größe ist der Endpunkt der Bewegung an einer anderen Stelle der Wand gegenüber als vorher. Und dann lass das sein, leg dich auf den Rücken und mach einen Moment Pause. Beobachte, wie sich deine rechte und linke Seite anfühlt. Muss der rechte Daumen, der linke Daumen, der Kontakt deines Brustkorbs zum Boden. Bewusstheit könnte man nach Feldenkrais ein bisschen umformuliert auch als etwas definieren, als ein Prozess, bei dem ich mir beim Bewusstsein bewusst werde. Es Es gibt einen berühmten Satz vom Feldenkrais: Wenn du nicht weißt, was du tust, kannst du nicht tun, was du möchtest. Und je mehr ich weiß, was ich tue, je mehr mir klar wird, was bei so einer super simplen Bewegung, wie ich schaue meine Hand nach links hinterher, noch alles passiert, umso mehr kann ich diese Bewegung optimieren und vereinfachen. Für mich angenehmer gestalten und also eine Verbesserung von Bewegung kann passieren, wenn du dir bewusst wirst, wie du etwas tust. Das kann unseren Alltag betreffen, das kann aber auch das Golfspielen betreffen. Was ein schönes Beispiel ist für, wie häufig ganz minimale Bewegungsveränderungen auch einen ganz gravierenden Unterschied machen. Und je klarer einem das ist, was man passiert, irgendwann kann es ja auch zusammen Muskelgedächtnis übergehen, da muss man sich nicht jedes Mal das bewusst machen, was da passiert, aber je klarer einem das einfach mal wird, wie eine Bewegung aussieht, umso eher hat man eine Chance, sie auch zu optimieren. Komm nochmal in den Seitsitz, such wieder das gleiche vorne mit deinem Becken. Und wenn jetzt vorne klar ist, ist hinten vielleicht auch klar und vielleicht ist klar, dass dazwischen bist irgendwo du. Wie ist das mit oben und unten? Und was ist mit rechts und links? Es gibt auch eigentümliche Zitate von Moshe Feldenkrais. Er hat, als er diese Lektion unterrichtet hat, davon erzählt, dass nur Menschen in der Lage seien, rechts und links zu unterscheiden und Tieren das gar nicht möglich sei, was ich für eine gewagte Theorie halte. Aber interessant wird die Fragestellung wirklich, dass es natürlich eigentlich immer abhängig davon ist, wo man selber ist. Anders als jetzt Himmelsrichtung, Westen ist halt im Westen und Osten ist im Osten, aber rechts und links kann sowohl im Westen als auch im Osten als auch im Norden und im Süden sein und wenn ich auf der Seite liege, kann es auch oben oder unten sein. Das ist immer da definiert, wo ich mich selber befinde und das ist durchaus nicht trivial, sondern ganz viel unserer Eigenwahrnehmung hat auch mit unserer Orientierung im Raum zu tun und auch wenn mir jetzt jeder sagen würde, klar weiß ich, wo vorne ist, so ganz klar ist es häufig nicht, weil es gibt eben verschiedene Definitionsmöglichkeiten, wie zum Beispiel mit dem, ist es im Becken, ist es da, wo meine Nase hinzeigt. Und dementsprechend ist es durchaus mal sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, weil alles, was wir an Bewegung machen, geht ja in solche Richtungen, geht nach vorne oder hinten, nach oben oder unten oder nach rechts oder nach links. Und je klarer das in unserer Eigenwahrnehmung eingebettet ist, umso klarer kann man auch Bewegungen dann definieren und für sich selber auch bewusst werden. Bring nochmal die rechte Hand vors Gesicht. Die linke stützt dich auf den Boden auf und dreh dich nach links und beobachte einfach, wie weit diese Drehung geht. Ein paar Mal hin und her. Dann beim nächsten Mal, wenn du links bist, bleib links und leg deine rechte Hand, links vom linken Oberschenkel auf den Boden, sodass beide Hände auf dem Boden gestützt sind. Du zeigst dein Gesicht jetzt hin. Und heb dein rechtes Becken, den rechten Sitzbeinhöcker hoch und bringe wieder zurück. Und beobachte, was da in deinem Brustkorb passiert, wenn du diese Bewegung machst. Und komm wieder zurück, lass die Hände auf dem Boden liegen, bleib in dieser nach links gedrehten Position und mach deinen Kopf schwer, sodass er irgendwie nach unten gezogen wird, Richtung Boden und bringe wieder zurück und mach ein paar Mal hin und her. passiert jetzt mit deinem Brustkorb in dieser Bewegung? Und kannst du vielleicht deinen unteren Rücken, deine Lendenwirbelsäule benutzen, damit zu helfen? Bei dem Kopf Richtung Boden bringen. Es ist vielleicht einfacher, wenn du die Wirbelsäule wie nach hinten ziehen lässt. Kann deine Bauchmuskulatur hilfreich sein. Bring den Kopf wieder in die Ausgangsposition zurück, also irgendwo an die Wand schauen, nach zur Seite hin. Und dann bewege ich den Kopf von rechts nach links. Und beobachte, wie weit runter deine Wirbelsäule diese Bewegung nachspüren kannst. Was macht dein Schultergürtel, während du diese Bewegung machst? Also Schultergürtel eigentlich diese Konstruktion aus deinen Schlüsselbeinen, den Schulterblättern, dem oberen Teil des Brustbeins, den Wirbeln, im Übergang zwischen Hals- und Brustwirbelsäule. Merkst du, wie das Gewicht zwischen deiner rechten und linken Hand sich etwas verändert bei der Bewegung deines Kopfes? Lass jetzt mal den Kopf auf diese Stelle blickend, wo du ganz zu Beginn hingeguckt hast an der Wand, und bewege den Schultergürtel von links nach rechts. Du hast den Kopf fixiert und dreh nur den Schultergürtel. Bleib mit dem Kopf weiterhin in diesem Punkt schauend, wo du am Anfang hingeguckt hast, und bewege aber den Schultergürtel und die Augen zusammen, rechts und links. Das würdest du, genau, einmal mit den Augen die linke Schulter und einmal die rechte Schulter verfolgen, aber der Kopf bleibt in eine Richtung ausgerichtet. Das ist jetzt eine Differenzierung in einem, ja, zwei Bereichen, die sonst eigentlich nicht so zusammen bewegt werden. Das heißt, ziemlich ungewöhnlich, aber vielleicht gelingt es dir trotzdem, das flüssig hinzubekommen. Und dann leg dich nochmal auf den Rücken und mach einen Moment Pause. Die Feldenkrais-Methode baut sehr darauf, dass wir niemals aufhören zu lernen. So, dass man zum Beispiel solche eigentümlichen Haltungen, die Hände sind fixiert am Boden, der Kopf schaut fixiert auf einen Punkt und dann bewege ich meine Augen mit den Schultern zusammen. Ist natürlich erstmal hochgradig ungewöhnlich, aber tatsächlich wird es so sein, wenn du das ein paar Mal probierst, dass du irgendwann merkst, es geht flüssiger. Da werden neue neuronale Verknüpfungen hergestellt und dein Körper lernt, sowas zu bewerkstelligen. So lernen wir ganz zu Beginn, wenn wir auf die Welt gekommen sind, und lernen uns irgendwie aus dieser, ich liege auf meinem Rücken und mache eigentlich nichts weiter, als an die Wand zu starren, irgendwann in der Lage zu sein, mich auf den Bauch zu drehen und auch den Oberkörper aufzurichten und irgendwann sogar ins Sitzen zu kommen und irgendwann vielleicht sogar ins Stehen und ins Laufen zu kommen. Das sind alles Sachen, die Kinder mehr oder weniger selbstständig lernen. Und das ist ein erfahrungsbasiertes Lernen. Häufig ist es zufällig, dass ich irgendetwas feststelle, wie ich mich auf die Seite drehen kann. Und dann wiederholt man das aber ein paar Mal und dann sitzt es drin. Also noch ein Zitat von Herrn Feldenkrais: Die Art und Weise, wie wir uns selbst entwickeln, passiert durch Erfahrungen, die wir machen. Und In der Feldenkrais-Methode versucht man so ein bisschen darauf aufzubauen, indem man zum Beispiel jetzt auch nicht großartig sagt, es geht jetzt heute da und darum, wir werden heute das und das lernen, sondern im Grunde wie wirklich Kleinkinder lassen wir somatische Erlebnisse zu und dann kann dann jeder selber seine Schlüsse draus ziehen, dass gar nicht irgendwie so ein kognitiver Prozess ist, sondern wirklich ein körperlicher Prozess, in dem man irgendwann ja gar nicht bewusst feststellt, aha, das und das passiert, sondern man erfährt diese Bewegung, erfährt diese Erfahrungen und dadurch lernt man etwas dazu. Und interessant ist, dass Feldenkrais hat viele dieser grundlegenden Sachen so Ende der 60er, Anfang der 70er gemacht, als die Neurowissenschaften noch von ganz anderen Sachen ausgegangen sind. Das ist heute tatsächlich aktuell, von Neuroplastizität zu sprechen und zu sagen, dass irgendwie das Gehirn ein Leben lang auch seine Strukturen verändert und dass Erfahrung letztendlich strukturgewordene Veränderungen im Gehirn sind. Komm nochmal in den Seitsitz mit der gleichen Ausrichtung nach vorne. Auf die linke Hand aufstützen, die rechte Hand vors Gesicht halten. Und dreh dich nach links rüber und schau, wie weit du kommst. Dann halte irgendwo auf halber Strecke zwischen Mitte und links an und leg die rechte Hand aufs Bein. Und senke deinen Kopf nach vorne. Komm wieder nach oben. Und so potenziell versuchst du, deinen Mund Richtung linkes Knie zu bewegen. Wie machst du diese Bewegung? Versuch die mal im unteren Rücken anzufangen, den unteren Rücken nach hinten ziehst. Was machen deine Sitzbeinhöcker? Mach deinen Brustkorb. Wie weit kommst du runter, ohne dass es anstrengend wird? Ist einfacher, kommst du weiter, wenn du ausatmest auf der Bewegung nach unten. Und dann versuch die Bewegung so zu verändern, dass du tendenziell eher die Stirn Richtung Knie bringst. Was macht das für einen Unterschied im Rücken? Ist das anders im Brustkorb? Und dann versuch nochmal die Bewegung so zu verändern, dass du dein Kinn eher Richtung Knie bringst. Was heißt das für den unteren Rücken? Dann komm nochmal in die Ausgangsposition. Mach einen Moment Pause. Bring nochmal die rechte Hand wie einen toten Vogel vors Gesicht. Und dreh dich nach links und schau, wie weit du kommst. Und dann leg dich auf den Rücken und mach nochmal einen Moment Pause. Neue Erfahrungen können ein Leben lang Struktur verändern. Und das gilt im positiven Sinne, um auch eine Verbesserung von Strukturen, eine Beweglichkeit zu erreichen, aber eben auch im negativen Sinne. Ich habe noch ein Zitat von Herrn Feldenkrais. Ich habe es mir jetzt auf Englisch notiert. My system is only an auxiliary for the accidental writing, wiring in of our nervous system to bring it closer to its potential. Also mein System ist eigentlich nur ein Hilfsmittel, um das zufällige Verdrahten unseres Nervensystems so anzustellen, dass wir mehr erreichen können. Also diese Erfahrungen, die man sammeln kann durch solche Bewegungen, die ja wie zufällig sind, also wie eine zufällige Körpererfahrung, wo man irgendwann merkt, ups, so geht Aufstehen wie ein Kleinkind. Das ist ja eine natürlich von Feldenkrais in der Methode bewusst gewählte Heranführung an somatische Erfahrungen. Und wenn die nur beeindruckend genug sind für den Klienten, wird es dann auch irgendwann eine Veränderung in den Bewegungen geben. Komm nochmal in den Seitsitz und bring jetzt dein linkes Bein nach hinten. Den rechten Fuß irgendwo am linken Knie. Rechte Hand stützt dich auf, bring die linke Hand vors Gesicht. Versuch nochmal deine Scheinwerfer auf ungefähr das gleiche vorne auszurichten wie die ganze Zeit. Und mach nur eine Bewegung nach rechts. Und komm wieder zurück. Und jetzt nur in deiner Vorstellung. Mach diese Bewegung und denk an diese ganzen Sachen, die wir vorhin so uns einzeln erarbeitet haben. Deine Sitzbeinhöcker, deine Beckenhälften, dein Stützarm, dein Brustkorb, deine Schulterblätter, dein Kopf, deine Wirbelsäule. Stell dir einfach nur vor, du machst diese Bewegung. Die Horizontlinie hatten wir noch. Und wenn du es halbwegs klar hast in deiner Vorstellung, dann mach diese Bewegung nochmal und beobachte, was der Unterschied zu der nur vorgestellten Bewegung ist. Was gibt es für Unterschiede zur Drehung in die andere Richtung? Lass es sein, leg dich auf den Rücken. Gibt es irgendwelche Erfahrungen, die in dieser Lektion gesammelt hast, die bleiben könnten? Das ist eine Veränderung. Könnte irgendeine von diesen Erfahrungen sich in der Körperstruktur niederschlagen? Und dann dreh dich auf eine Seite, komm ins Sitzen und komm ins Stehen und schau einmal, wie sich das Ganze im Stehen anfühlt. Wo zeigen deine Scheinwerfer jetzt hin? Wo ist dein Vorne und wo ist dein Hinten? Und wo ist dein Oben und dein Unten? Und dein Rechts und dein Links? Und dann geh ein paar Schritte. Was fällt dir bei dieser Bewegung als erstes auf? Gravierende Unterschied zwischen der rechten und linken Seite. Gibt es andere Perspektiven, die du anlegen kannst? Und das war's. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.